Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Pudel
und der Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Hallo Albert.
Hallo Jan.
Heute endlich mal wieder Reit im Winkel. Das Wetter ist nicht optimal, aber das Leben ist schön, so oder so. Wir sitzen hier zusammen und freuen uns auf einen neuen Podcast. Das Thema, über das wir heute sprechen wollen, heißt Fasten. Zwei Genussmenschen wie wir tun sich da wahrscheinlich nicht ganz so einfach mit diesem Thema. Ehrlich gesagt habe ich noch nie richtig gefastet, noch nicht mal eine Diät so richtig durchgezogen. Aber ich bin auf das Thema gestoßen, weil ich auf Empfehlung von einem Freund mal wieder Siddhartha von Hermann Hesse gelesen habe. War jetzt kein Buch, was unbedingt auf meiner Liste stand, was ich unbedingt lesen muss, aber er war wirklich begeistert und ich kenne jetzt einige Literaturkritiker, die eher die Nase rümpfen bei Siddhartha und Hermann Hesse. Was hast du für ein Verhältnis zu diesem Buch?
Oh, wenn ich daran zurückdenke oder wenn ich daran denke, wie tief ich mich später dann in die indische, altindische Philosophie hereingelesen habe und das zum Gegenstand auch meines Lehrens gemacht habe, dann habe ich das dem Siddhartha vor allen Dingen zu verdanken. Schopenhauer ist da auch noch als Quelle zu nennen, der auch die indische Philosophie von ihr sehr fasziniert war. Ja, Hesse war der erste Autor, den ich ganz gelesen habe, verschlungen habe, und das hat seine Spuren hinterlassen. Ich finde auch so später, auch bis zum heutigen Tage, diese Nähe Hesses und Hesses Denken zur altindischen Philosophie, zum Buddhismus, finde ich sehr, sehr interessant. Ich glaube, er hat geahnt und gefühlt, vielleicht auch gewusst, welche tiefe Weisheit in dieser Philosophie drin steckt. Und er hat ja auch in seinem Leben sehr gelitten. Er hat depressive Phasen oder war durchgängig ein bisschen depressiv veranlagt. Und das ist das Kernthema des Buddhismus. Buddha, Leben ist Leiden und wie kommen wir von dem Leiden weg? Und da war er sicherlich sehr fasziniert von der Gestalt und von dem Lebensweg Buddhas. Deshalb hat er ein Buch darüber geschrieben und ich finde ein sehr schönes Buch. Ich habe es allerdings jetzt 50 Jahre nicht mehr gelesen, aber ich habe immer wieder mal den Impuls gespürt, das doch nochmal zu tun.
Also ich habe das jetzt gerade abgeschlossen und ich bin wirklich auch begeistert. Auch wenn mir klar ist, dass es vielleicht nicht die allerhöchste literarische Weihe ist. Also ich finde auch ein ganz tolles Buch. Und ein wichtiger Faktor darin, in dieser Entwicklung von dem jungen Siddhartha, war, dass er das Fasten gelernt hat und sich darüber ja weiterentwickelt hat, den Blick nach innen wenden konnte, aber auch so eine gewisse Unabhängigkeit darüber erlangt hat. Seine Quintessenz war ja, er weiß jetzt zu fasten, er konnte mit den Yogis im Wald leben und er fühlt sich darüber völlig unabhängig, weil egal was im Außen passiert, er braucht erstmal keine Nahrung mehr. Ich habe so das Gefühl, die äußeren Güter, von denen er sich darüber lossagt, das wird so in diesem Fasten ausgedrückt. Und deswegen fand ich das eben ein spannendes Thema, was wir heute mal gemeinsam besprechen wollen. Und an dich die erste Frage in diesem Zusammenhang: Wie definierst du denn das Fasten? Es geht ja sicherlich nicht nur um diesen gesundheitlichen Aspekt oder um die Kalorienreduktion, sondern es geht vor allem um die spirituelle Dimension.
Ja, ich denke, in dem üblichen Wortgebrauch von Fasten denkt man eher an die Kalorien, also an die Einschränkung oder Enthaltsamkeit von Nahrung. Philosophisch im weiteren Sinne ist man sehr schnell bei der Askese. Und Askeo, üben, griechisches Wort, hat eine sehr, sehr große Bedeutung in der Geschichte der praktischen Philosophie als Schulung des Willens, wie Sokrates gesagt hat, Stärkung des Muskels der Selbstbeherrschung. Also wer eigenständig sein Leben führen will, der hat mit einem Rudel von wilden Begierden in seiner Seele zu kämpfen. Und dazu braucht er viel Kraft eigentlich und Selbstbeherrschung sich da. Und das lernt man eigentlich, das muss man einüben, eine Schulung des Willens und Gymnastik des Willens, nannte Nietzsche das einmal. Und das ist außerordentlich wichtig, so wichtig, dass ein griechischer Philosoph sogar gemeint hat, also die höchste Tugend Das sei eigentlich die Selbstbeherrschung. Und die lehrt man da ein bisschen. Man übt sie ein, im Körperlichen wie im Geistigen. Und ich habe über 30 Jahre hinweg auch regelmäßig gefastet, immer zweimal im Jahr, eine ganz besondere Art, also gar nicht so streng. Ich habe auf Alkohol und Abendessen verzichtet, aber es waren immer ganz, ganz tolle Zeiten. Also es regulierte mein Gewicht tatsächlich auch. In diesen halben Jahren habe ich dann immer 2, 3, 4 Kilo zu, die waren dann wieder verloren gegangen. Aber am Ende dieser Zeit war ich auch geistig sehr frisch und sehr fit. Also es war nicht nur eine körperliche Erfahrung, sondern auch eine seelische. Ich kam mir näher, ich spürte mich ganz und war mit mir vollkommen im Reinen, sodass ich mir am Ende gedacht habe, wieso machst du das nicht dein ganzes Leben, du führst es nicht fort. Aber wie du ja schon so richtig betont hast, ich bin ja auch ein Sinnemensch, mache das sehr gerne. Aber es war eigentlich wunderbar. Krankheitsbedingt mache ich das jetzt nicht mehr, weil ich nehme nicht mehr zu. Ich kann essen so viel ich will, ich nehme nicht mehr zu und dann mache ich das nicht. Und was den geistigen Teil betrifft, da habe ich andere Meditationen oder andere Übungen, wie ich mich da beherrsche.
Die Herkunft des Fastens läuft ja durch alle Religionen. Also alle Religionen haben offensichtlich erkannt, dass es eine Vorbereitung ja auch auf Meditation ist. Die Vorbereitung, vielleicht so die Tür nach innen aufzustoßen, dass man sich eben den Geist beruhigt und auf sich und seine inneren Themen und Werte konzentrieren kann. Das zieht sich ja vom Buddhismus durch das Judentum. An Yom Kippur, glaube ich, ist das Fasten wichtig. Der Ramadan bei den Muslimen. Die Christen, die in den 40 Tagen vor Ostern fasten. Also alle haben diese spirituelle Dimension, denke ich, für sich entdeckt. Und genutzt auch. Also insofern ist es doch mehr als jetzt nur ein bisschen zu sich kommen, sondern wirklich eine Vorbereitung auf eine innere Reise, oder?
Ja, in dem religiösen Kontext eine Vorbereitung zur Begegnung mit Gott, könnte man sagen. Aber außerhalb dieses Kontexts auch in sich, mit sich in Übereinstimmung kommen, nach innen schauen, sich unabhängig machen, wie du schon erwähntest bei Buddha, also von den Äußerlichen. Ich bin nicht mehr abhängig, ich bin nicht mehr Sklave meiner Begierden, sondern ich bin frei. Und auch in China kennen wir das sehr gut und da geht es auch rüber, die Lehre des Bauches ist auch eine Lehre des Geistes. Da gibt es ein schönes uraltes Zitat, da heißt es, das sind ein paar Sätze, so wird die Seele leer und vermag die Welt in sich aufzunehmen. Sehr schön. Also dann man ist leer und man kann was Äußeres aufnehmen. Man erfährt Leben intensiver. Dieses Leersein ist Fasten des Herzens. Auch ein schöner Ausdruck, finde ich. Es ist ein Dialog, die Gesprächspartner, dass ich noch nicht imstande bin, diesen Weg zu gehen, kommt wohl eben davon, dass ich als Yen Hui, so hieß der, existiere. Also als Mensch existiere, dass ich also im Weltlichen verhaftet bin. Vermöchte ich ihn zu gehen, so wäre meine Existenz aufgehoben. Damit meint er natürlich, dass ich, das Weltverhaftete oder an die Welt verfallene Ich, ist aufgehoben und man kommt zum eigentlichen Selbst. Und daraufhin der Meister: Du hast es erfasst. Wenn du diesen Standpunkt erreicht hast, dann kannst du in den Zwinger der Menschenwelt eintreten und darin wandeln, ohne dass du ihn äußerlich zu nahe trittst. Nicht die Erde zu berühren beim Wandeln ist schwer. Also da sieht man, das ist eine Konzentration auf das Innere, auf das Stärkung des Selbst. Wir denken an die innere Burg der Stoiker, also unabhängig machen vom Äußeren und aus dem Innen heraus im Äußeren zu handeln, aber nie dem Äußeren verfallen. Und das ist, was vielen Menschen eben passiert. Sie haften sich an Äußeres, sie konzentrieren sich auf Äußeres, sie leben nur im Äußeren und verlieren dabei ihr Selbst und ihre Mitte. Das ist die große Gefahr.
Ich habe jetzt den Begriff Leere bei dir in diesem letzten Zitat ja auch mit vernommen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Begriff in dem Zusammenhang. Oder umgekehrt, das Gegenteil davon, die Völle, die Völlerei. Also so wo immer dieses Thema, dass man das Gefühl hat, man war maßlos. Und genau dann, wenn man dieses zu viel hatte, sei es Alkohol, sei es Essen, kommt man eben nicht in einen Zustand, der so tiefere Gedanken oder eine Besinnung zulässt. Also ich glaube, die Leere anzustreben, also Leere im Sinn von der leere Körper, Das ist, glaube ich, das Wichtige dabei. Ne?
Und ich denke, da gibt es eine Parallelität zum Geistigen. Das heißt, geistig leer werden in diesem Kontext der Chinesen meinte, nicht immer sich intentional auf die Welt gerichtet sein. Nicht immer wollen, nicht immer eine Absicht haben, nicht immer einen Plan haben. Denn was das Negative von einer solchen Haltung ist, dass man das Hier und Jetzt übersieht. Oder wie die Chinesen sagen würden, man wird kein Kind mehr. Denn das war das Ziel, sein wie ein Kind und meinten das Aufgehen im Hier und Jetzt wie ein Spiel eines Kindes, dann gibt es nur diese Gegenwart. Das ist also vollkommene Präsenz. Und sie ist das Ergebnis davon, dass man innerlich im Geistigen leer wird von diesen Intentionen, von der To-Do-Liste, von der Absicht, von den Zielen. Die sind ja bei einem normalen Menschen ständig präsent und lenken uns doch manchmal ab vom Wesentlichen, von dem Genuss eines Augenblickes ohne etwas zu wollen, von dem Genuss einer Begegnung ohne eine Absicht damit zu hegen, eines guten Gespräches und dem reinen Betrachten. Diesen Gedanken finden wir auch in allen Weisheitslehren und in allen praktischen Philosophien. Aristoteles meinte, da erreicht der Mensch seine Glückseligkeit.
Ich habe ein Zitat gefunden von Mahatma Gandhi, also eher der hinduistische Bezug. Und der hat ja ganz exzessiv gefastet, hat es auch als politisches Statement eingesetzt. Aber seine Aussage war, was die Augen für die äußere Welt sind, das ist das Fasten für die innere. Und ich finde, das drückt es auch ganz gut aus, dass man nach innen schauen kann, dass man sich auf sich besinnen kann. Gleichzeitig kommt mir so vor, dass das Thema Selbstkontrolle ja dafür auch sehr wichtig ist. Und das widerspricht jetzt ein bisschen so diesem nicht intentionalen Zustand, von dem du sprichst, über den man da kommt. Um da hinzukommen, braucht es erstmal ganz viel Selbstkontrolle. Deswegen hat so ein Typ wie ich auch noch nicht gefastet.
Ja, aber diese Intentionalität, die ich meinte, ist genau diese Differenz, die auf die Gandhi anspielt. Die Intentionalität ist bei dem normalen Menschen auf das Äußere gerichtet, das Äußere. Während die Intentionalität bei der Selbstkultivierung auf das Innere gerichtet ist. Gegen diese Intentionalität ist eigentlich nichts zu haben. Leer sein heißt leer von Vorstellungen und Wollen, die auf Äußeres, auf äußere Gegenstände, auf Ehre, Ruhm, Macht und auf äußere Dinge gerichtet ist. Nicht die Beherrschung des Inneren, das ist auch, da braucht man auch Absicht zu, Schulung des eigenen Willens und Selbstkultivierung. Das ist deshalb notwendig, um eben diese Begierden, die uns immer wieder an das Äußere verweisen und immer wieder in die Gefahr begeben, uns am Äußeren auch, im Äußeren auch zu verlieren, die zurückzurufen, die zu beherrschen. Dazu brauche ich eine gewisse Macht. Aber das ist, wie ich schon sagte, im Griechischen Askein üben. Durch langes Üben wird das zu einem Automatismus. Und ist das einmal zu einem Automatismus geworden, dann brauche ich überhaupt gar keine Gewalt mehr anzuwenden, weil es automatisch bin ich bei mir, bleibe ich bei mir und in der Innerlichkeit. Und dann fallen auch selbst nach innen gerichtet irgendwelche Intentionen weg. Ich bin einfach nur und freue mich am Sein und bin präsent.
Da sind wir jetzt wieder bei einem, so kommt mir es vor, bei einem fortgeschrittenen Stadium, das philosophische Fasten zu praktizieren. Es geht ja, glaube ich, jetzt erstmal darum, auch so erste Schritte zu tun. Und du hast jetzt vorhin von deiner Praxis beschrieben, dass du früher abends dann nichts gegessen hast, eine bestimmte Phase lang überhaupt keinen Alkohol getrunken hast. Das ist für dich auch schon Fasten. Ich habe jetzt eher so gedacht, ja okay, das sind dann, weiß ich, 3-4 Tage gar nichts essen, nur trinken, nur Tee trinken.
Ja, das ist, liegt an der wie du Fasten definierst. Wenn du es darauf begrenzt, dann habe ich nie gefastet. Wenn du aber sagst, den Hunger überwinden und auch nicht stillen in bestimmten Zeiten, sich zu beschränken, zu verzichten, zu entsagen, gegen den eigenen Willen, man hat der Hunger, das war nicht so einfach. Meistens aber nur schwierig an den ersten 2-3 Tagen. Also das ist dann ein weiterer Begriff des Fastens. Aber es hat genau dazu geführt, dass der Körper gereinigt wurde, aber auch der Geist klarer und gereinigt wurde. Also ich kam dadurch auf diesem Wege näher zu mir wieder heran und erlebte mich wieder in einer sehr, sehr großen Intensität. Und dann konnte ich wieder nach außen gehen. Ich will auch nicht das Wort reden von einer Sinnen- oder Körperfeindlichkeit, wenn ich das meine. Ich finde, man muss beides miteinander verbinden, aber dann wird es gerade diese Unabhängigkeit, die du gewinnst bei dem Erleben des Fastens oder des Einübens, der Askese, im Rahmen natürlich, alles mit Maß und Mitte, ist diese Unabhängigkeit, die du einleitend auch erwähntest, die gibt mir dann die Freiheit, nach außen zu gehen und alles zu genießen wieder. Aber eben, es besteht nie die Suchtgefahr, es besteht nie die Gefahr, dass ich mich darin verliere, zerstreue und meine Innerlichkeit verbinde. Und das ist ganz interessant. Immanuel Kant hatte das mal so gefasst, dieses Einüben oder dieses Fasten des Geistes, der Seele und des Körpers. Man muss die Strenge und die Tapferkeit, den Mut, die Selbstbeherrschung der Stoa mit der Fröhlichkeit Epikurs verbinden. Mhm. Das finde ich das Optimale. Also wenn du es gelernt hast, du bist unheimlich, du brauchst das nicht. Und dann trinkst du ein Glas Wein, ich brauche es nicht. Oder vergnügst dich sonst wie, oder ein gutes Essen. Ich liebe gutes Essen, weil das ist ja sehr, was sehr Verbindendes. Also mit der Familie oder mit Freunden finde ich ganz großartig. Und die Promiskuität eines guten Essens mit einem guten Wein, das sind für mich Höhepunkte des Lebens. Aber ich genieße sie umso mehr, je unabhängiger davon ich bin. Also desto mehr gleichzeitig mein Bewusstsein ist, ich brauche das eigentlich auch nicht und bin auch nicht von abhängig. Und im Übrigen schadet das auch meiner körperlichen Gesundheit nicht, weil ich eben vielleicht etappenmäßig dann auch dafür sorge, dass der Körper wieder seine Ruhe hat, sich erholen kann und vor allen Dingen halt im Gewicht vielleicht ein gutes Maß halte. Denn das habe ich über diese 30 Jahre, wo ich das dann praktiziert habe, zweimal im Jahr, ich habe 30 Jahre lang mein Gewicht gehalten.
Allerdings kenne ich eben auch viele Berichte von Freunden oder Bekannten, die so Fastenwandern betrieben haben und diese einmal im Jahr eine Woche wirklich komplett fasten, dabei noch wandern, das scheint schon auch nochmal in eine ganz andere Dimension zu führen. Oder also ich will es jetzt nicht werten, aber das ist offensichtlich eine sehr tiefgehende Erfahrung eben auch, ne? Um die es heute auch ein Ticken gehen, also als Option auch gehen kann.
Also das kann ich mir vorstellen, dass man da zu spirituellen Erlebnissen kommt, zu kleinen Erleuchtungen. Man dröselt das Selbstverständliche auf, weil man mal etwas Entscheidendes anders macht eine gewisse Zeit lang und der Körper reagiert darauf, auch der Geist reagiert darauf und denkt plötzlich ganz anders oder Neues und irgendetwas leuchtet einem ein und auf. Das ist auch mir geschehen in diesen Phasen und das ist etwas sehr Schönes. Ich würde da sagen, es ist eine Neujustierung, ein sich wiederfinden und sich vergewissern, dass man so ist. Und dann kann man, finde ich, wieder in die Welt hinausgehen, denn man nimmt sich dann mit. Man ist sich wieder begegnet und das sollte man auf irgendeine Art. Und Fasten ist ein guter Weg dazu, genauso wie Übungen, wie die Beschränkung, Verzicht, Genügsamkeit, die Meditation, das in sich gehen. Ein guter Weg dazu, sich ganz nahe zu kommen, so nah, das ist das Ziel, wenn man dann ins Leben hinausgeht und sich dem Weltlichen widmet, dann immer sich mitnimmt.
Du hast gerade die Stoiker und die Epikureer angesprochen. Bei beiden spielte Fasten ja offensichtlich eine Rolle. Bei den einen eher als eben Übung zur Unabhängigkeit. Das war eben dieses Üben und zu sehen, also eine Schale Reis und ein paar Linsen und mehr brauche ich nicht zum Leben oder auch gar nichts mal eine Weile. Bei den Epikureern, kannst du das nochmal ein bisschen aufdröseln?
Ja, der Epikur hat gesagt, es ist viel lustvoller, einmal in der Woche ein gutes Mahl zu haben als jeden Tag. Und ich muss sagen, bis heute, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, diese Erfahrung konnte ich viele Male bestätigen. Also, wie ich schon sagte, ich trinke gerne einen guten Schluck Wein oder manchmal rauche ich sogar eine Zigarre. Aber wenn ich das täglich mache, dann wird das nach 3, 4, 5 Tagen fade. Dann habe ich gar nicht mehr den Genuss. Also, wenn ich ihn dann an bestimmten Tagen dann zu mir nehme. Und insofern faste ich auch jetzt noch, weil ich in der Woche eigentlich keinen Alkohol trinke, aber gerne einen Schluck Wein am Wochenende. Das genieße ich dann. Wenn das mal in einer Phase jeden Tag so ist, verliert der Genuss. Also bei Epikur war das ganz klar Genuss steigernd. Also Maß und Mitte, das sagte Demokrit schon, ist Genuss steigernd. Das ist eigentlich die Kunst, das Leben zu genießen, hat sehr viel damit zu tun, dass man dem Genuss ein Maß setzt, wie dem Glück. Es ist nötig, sagte mal Pindar, ein griechischer Dichter, dem Glück ein Maß zu setzen. Also, dass man sagt, das genügt mir jetzt oder das genügt. Zu sagen, das ist jetzt schön, genügen. Das ist auch an einem lustigen Abend so. Sagt dann irgendwann, sagt man mit dem Essen oder mit dem Trinken, das genügt. Jetzt habe ich den optimalen Zustand erreicht. Dann sollte man auch aufhören. Aber das ist eben, deshalb braucht man die Selbstbeherrschung in der Seele, rufen so der eine oder andere Seelenteil, trink doch noch einen Schluck oder isst doch noch eine Portion, lass den Nachtisch doch nicht stehen und so weiter.
Niemand weiß das besser als ich, aber das ist, finde ich, genau diese Übung des Willens.
Und, ja, richtig.
Das wäre schon was mich eben auch mal reizen würde, das mal wirklich auszuprobieren, auch auf die Gefahr hin, grandios zu scheitern. Also insofern glaube ich schon, dass es auch mal darum geht, sowas mal 5 Tage, vielleicht auch gar nicht unter Anleitung, sondern selbst mal auszuprobieren, schaffe ich das? Selbst eine Wanderung zu planen für 3 Tage, wo man sagt, da trinke ich ausschließlich Tee und vielleicht mal einen Smoothie oder sowas, aber mehr ist da nicht. Wäre das nicht mal so eine Art Selbstexperiment, was man mal angehen sollte?
Ja. Wieso nicht? Also ich hatte auch immer daran gedacht und ich hatte es einmal auch in der Schülerzeit, weiß ich, mal gemacht, gar nichts gegessen. Aber das war keine schlechte Erfahrung. Ich habe es aber nie mehr wiederholt. Also ich muss sagen, ich habe mich sehr früh auf den mittleren Weg eingependelt. Du sprachst von Siddhartha, das ist ja eine Biografie von Buddha. Und von Buddha ist bekannt, er sah, Leben ist Leiden und er suchte Gott, er suchte eine andere Lebensform und ging in die Askese 6-7 Jahre lang. Und das hat er bis zum Exzess, könnte man sagen, oder bis fast zum eigenen Tod getrieben. Irgendwo las ich mal, also er war so abgemagert, dass man durch den Bauch hinaus mit der Hand die Wirbelsäule umfassen konnte. Also er hat sich da furchtbar kasteilt. Ich sage immer, erst als er das aufgegeben hat und sich unter dem Bodybaum ausruhte, in dem Moment, wo er sich davon, von diesen Strapazen ausruht, da kam ihm die Erleuchtung. Und worauf ich hinaus will, später sagte er, nein, das ist nicht der richtige Weg, diese extreme Kasteiung oder extreme Fasten. Genauso wenig wie es der Weg ist, sich ganz der Lust hinzugeben und nur zu gucken, wo die Vergnügen denn zu finden sind, sondern er empfahl den mittleren Weg. Und den habe ich eigentlich seit dieser Zeit immer bestritten, in allem, in den körperlichen Übungen, also im Sport, in der geistigen Beschäftigung, wie in der Arbeit, wie in diesem Fasten, so einen mittleren Weg, dass es nicht wehtut und dennoch diese Effekte hervorruft, beispielsweise des Zu-sich-Kommens oder der körperlichen Reinigung. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das Freund von mir, der fastet immer 10 Tage nur mit Suppe und Wasser, wenn es ihm gut bekommt, ist das gut. Also mein Weg war das nicht. Ich hatte da eher so ein gemäßigtes Fasten gepflegt, wie ich auch einen gemäßigten Genusskonsum. Und ich muss sagen, ich fühle mich wohl dabei.
Nochmal zur philosophischen Dimension. Es geht ja auch darum, das als eben Eingangstür zu einem, also den eigenen Geisteszustand so ein bisschen zu beruhigen. Ich stelle mir das so vor, eben wie so ein Bergsee, der dann so ganz ruhig wird und wo man das Gefühl hat, jetzt habe ich den äußeren Zustand, mich mal um die wichtigen Themen zu kümmern. Eben vielleicht ja auch 3 Tage, 4 Tage der inneren Einkehr zu suchen, um vielleicht mal fundiert Themen, die mich belasten oder wo ich weiß, da muss ich ran, zu durchdenken. Wie hängt das denn mit deiner Erfahrung nach miteinander zusammen? Wie kann ich das wirklich kultivieren, das Fasten mit tiefergehenden Überlegungen und ohne Ablenkung und so zu verbinden?
Dieses Fasten des Herzens, das betreibe ich auch jetzt noch. Ich ziehe mich zurück und liebe die Stunden, die Tage, ja vielleicht auch mal eine Woche der Einsamkeit. Das heißt, ich verabschiede mich von der Welt. Gut, ich höre Nachrichten oder so, aber eigentlich bin ich nicht in der Welt, sondern ich bin entweder in meiner Lesestube, in der Probierstube, wandere durch die Natur. Ich habe auch Fernwanderungen gemacht, alleine 2 Wochen lang. Also ich habe das sehr genossen und diese Phasen, dass ich mich von der Welt verabschiede, in mich selbst zurückziehe, quasi Fasten an äußerem Vergnügen, am Mitsein, das in der Welt stattfindet. Ich war dann nicht ohne Vergnügen und ohne Lust und ohne Freude. Wenn ich dann ein Buch gelesen habe, habe ich mich daran erfreut. Aber sagen wir mal, nicht auf die Welt bezogen, sondern ganz in mich eingekehrt. Und ich liebe diese Phasen und pflege sie eigentlich auch regelmäßig, quasi fast jede Woche. Dann ist bestimmt 1-2 Tage, wo ich ganz allein bin. Und das mag ich. Manchmal gar nicht so einfach. Aber dennoch ist das für mich wie ein zu mehr selbst kommen, ein wie mich reinigen. Und so ist das auch immer aufgefasst worden. Auch in der griechischen Antike ist das als eine geistige Schulung, ja, die nennt man auch Zucht der Selbstkultivierung, eine Schule, eine Verinnerlichung, ein zu sich selbst kommen. So ist Fasten oder sei es nun des Körpers oder des Herzens, des Geistes, immer verstanden worden. Und Meditation ist im Grunde auch eine extreme Form des Fastens im Denken. Denn wir versuchen, die Gedanken zur Ruhe zu bringen, am besten zum Stillstand, dass ich gar nichts mehr denke. Ist sehr schwierig, aber mindestens daran nicht festhalte und lasse sie so fließen. Das ist ein Zu-sich-Kommen und das ist eine Verinnerlichung. Und ich habe, glaube ich, in dieser Sendung schon öfters mal den chinesischen Philosophen Chunzi zitiert: Wer sich nur nach außen wendet, ohne wieder immer wieder zu sich zurückzukehren, der geht schließlich als Gespenst umher draußen. Und was er dort findet, ist der Tod. Das heißt, wenn ich nur im Äußeren lebe, diese Phasen des Fastens, des Herzens, dieses Zu-sich-Kommen, dieses sich abschotten, wenn man das nicht einkehrt, dann verliert man an Lebendigkeit. Warum? Weil man seine Mitte verliert. Man veräußert sich, man zerstreut sich, man ist gar nicht mehr in seinem Selbst, sondern man ist nur noch im Äußeren. Und das kann nie fruchtbar sein. Es kann einem nie der Befriedigung seiner tiefsten Sehnsucht, nämlich ein glückliches oder ein gelingendes Leben zu führen, näher bringen.
Wir hatten jetzt ja schon die Stoiker, die Epikureer. Im Buddhismus wird das Fasten auch explizit empfohlen in bestimmten Phasen und da aber auch ein bisschen extremer, glaube ich, oder?
Ja, aber es geht dann auch vor allen Dingen, ja, die haben ja das Ziel, in sich Gott zu finden. Also die Erleuchtung, einen Moksha, den Erleuchtungszustand. Und das ist sehr schwierig. Also wir werden ihm beide... wahrscheinlich, wenn man noch so viel meditiert. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht erreichen. Die meisten Westler ist es sehr, sehr schwierig. Aber das zu schaffen, bedarf einer großen körperlichen und seelischen und gedanklichen Selbstbeherrschung. Man muss wirklich die Gedanken zur Ruhe bringen, zum Stillstand bringen. Und deshalb haben die da auch extreme körperliche Übungen sich auferlegt. Also wir kennen ja diese Yogis, wie die ihre Beine und Arme verschränken können. Das ist ja unglaublich. Und das Gleiche machen sie mit dem Geist in der Hoffnung, in einem stillen Moment und diese Konzentration in sich Gott zu finden oder ein Erleuchtungserlebnis zu haben, plötzlich zu spüren, so die Philosophie der Inder, nee, hier das Weltliche ist eigentlich gar nicht die wahre Wirklichkeit, sondern die ist in einem erhobenen Bewusstseinszustand, der sich aus meinem Körper heraus löst, an dem ich teilhabe und dem, so wie Sie sagen, ich Gott begegne oder Gott schaue. Und das ist die höchste Glückseligkeit. Also das ist durchaus auch lustvoll konnotiert. Jeder, der das erreicht hat, die Yogis sagen, dass unsere kleinen Freuden, die sind nichts dagegen, gegen dieses Erlebnis. Mhm. Aber da das sehr schwierig ist, steil ist der Weg da hoch, deshalb setzt er auch ein hohes Maß an Übungen voraus. Und richtige Yogis, die üben das stundenlang am Tag, jahrelang, jahrzehntelang und erreichen extreme Formen der Selbstbeherrschung. Ich weiß von einem Yogalehrer, der Vater von Desikasha, der konnte sein Herz anhalten, den Schlag seines Herzens für kurze Augenblicke. Es gibt Videos noch von diesem, wenn man sieht, wie der sich verrenkt, dann kann man, glaubt man das sofort. Der wurde über 100 Jahre alt, dann auch war ein hoch angesehener Yogalehrer.
Damit will ich jetzt nicht enden, sondern natürlich eher nochmal zusammenfassen. Also Stoiker, die das als eine Übung zur Unabhängigkeit und zum Willensbeherrschung letztlich auch gesehen haben. Die Epikureer, die den Genuss nochmal steigern konnten, indem sie ihm die Mäßigung oder die Askese entgegengesetzt haben. Was du gerade über die Buddhisten auf dem Weg zur Erleuchtung, das Fasten als Weg zur Erleuchtung. Das finde ich alles drei sehr spannende Ansätze. Ich glaube, für uns ist wichtig, dass wenn man das jetzt selber mal ausprobieren will, ich zum Beispiel, wahrscheinlich so wie ich dich verstehe, empfiehlst du mir, das erstmal auch in kleinen Schritten zu tun und eher mal auf dem Abendessen zu verzichten oder Alkohol wegzulassen. Oder eben, wenn man sowas wie eine längere Fastenphase einlegt, dann tatsächlich sich auch sowas unter Anleitung, glaube ich, anzugehen. Sich vielleicht im Vorfeld auch medizinisch dahingehend beraten zu lassen und da nicht selber zu experimentieren mit irgendwelchen Askese-Experimenten, die ja auch schnell in die Anorexie oder sonst wie münden können. Also ich glaube, wir wollen da jetzt nicht aufrufen, da selbst zu viel oder zu extrem auszuprobieren.
Ne? Ja, wir haben darüber nicht gesprochen. Fasten wie Askese hat auch Gefahren. Und die muss man auch klar erkennen. Gefahren der Übertreibung, dass man Lust am Leiden und an der Entsagung empfindet und das kann krankhaft werden. Da muss man sehr aufpassen. Manche benutzen es als Selbstbestrafung, als Selbstablehnung. Da ist das also genau das Gegenteil, was man eigentlich damit anstrebt, nämlich das Fasten oder die Askese als eine innere Sammlung zu begreifen. Genau das Gegenteil passiert. Man lehnt sich ab und man spaltet sich auf, man lehnt seinen Körper ab und hat da Vergnügen noch dran und kommt dann, das kann bis zu suchthaften Erscheinungsformen. Anorexie hast du genannt, das ist eine sehr schwere, schlimme Krankheit, dass man darin verfällt. Also das ist im Grunde Buddha ja auch passiert am Ende. Der wäre fast gestorben. Und Gandhi, ich weiß das, da gab es auch so Phasen, die sehr gefährlich sind. Also da muss man sehr aufpassen. Mhm. Und ich sage dann immer, mit Maß und Mitte ist es wunderbar. Also da darf man auch nicht ins Extrem verschlagen. Die Gefahren muss man sehen. Man muss sich auch selbst beobachten. Hat man jetzt so Lust daran? Oder, und dann muss man sofort ein bisschen selbstkritisch werden und sich am besten wieder mal der Welt auch zuwenden. So schlecht ist die auch nicht. Der mittlere Pfad, denke ich, ist der richtige. Das mit Maß und Mitte zu machen, ist eine ganz tolle Sache. Fasten wie Askese, sich selbst zu begnügen, sich Enthaltsamkeit zu üben, Verzicht zu üben, ist ein wunderbares Training für Geist und Körper.
Sehe ich auch so, aber wir fangen frühestens morgen damit an. Heute freue ich mich erstmal auf das Mittagessen, was du nachher geplant hast. Also danke euch fürs Zuhören, danke dir für deinen Fasten-Input, aber auch für die mäßigenden Worte, die du dann mit dazu gepackt hast. Finde ich gut, ich hatte es eigentlich sogar noch etwas intensiver oder so in der Vorbereitung gesehen, das Thema, dass man einfach mal wirklich hart eine Woche fasten sollte. Aber ich nehme das jetzt mal als Impuls mit, dass auch die kleinen Schritte in dem Fall sehr wertvoll sein können.
Ja, es gibt viele Wege. Ich möchte ihn auch gar nicht. Mach das auch mal eine Woche unter Anleitung, unter Vorbereitung. Ist bestimmt eine gute Erfahrung. Jeder muss da seinen Weg finden.
So auch ihr. Lasst euch gut gehen, so oder so. Und bis zum nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Vielen Dank, Jan. Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. -kern.com